spürte eine große Erschütterung der Macht, als ob Millionen in panischer Angst aufschrien und plötzlich verstummten.
Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Heir to the Empire Podcast. Ja, ihr habt es gehört, der alte Obi-Wan hat es gesagt, es gab eine Erschütterung der Macht. Am 13.06.2024 sind zwei große Spiele der Star Wars-Szene eingestellt worden, über die wir heute, beziehungsweise eins von den beiden wollen wir heute sehr explizit sprechen, über das andere, das werden wir so in der Randnotiz erwähnen. Es geht um X-Wing und Armada. Da ich aber nicht alleine sein kann bei diesem Thema und wir auch einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, damals, als wir uns kennengelernt haben mit X-Wing, habe ich heute natürlich da den lieben Tom. Ich grüße dich.
Hallo.
Hi. Ja, der Aufschrei in der Macht oder die Erschütterung in der Macht. X-Wing, das Miniaturenspiel und Armada wurden eingestellt. Wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen. Wir haben uns ja damals über den Bucketheads-Podcast primär kennengelernt, aber X-Wing war gleich so eine der Komponenten, mit denen wir uns irgendwie auch identifiziert haben. Ich glaube, du hast auch meinen alten Podcast damals gehört, hast du mal erwähnt gehabt, das Raccoon Radio und ganz früher Cloud Car Radio.
Cloud Car Radio sogar schon, ja.
Also einer der ganz alten Fans quasi. Cool.
Hörer.
Ach, du warst gar kein Fan, du warst ein Hörer, okay. Gut, ich akzeptiere das, Tom.
Auch ein bisschen Fan. Also ich kann mich noch erinnern, als du auf den Buckethead-Server gekommen bist. Ich war ja schon bei der SAG auf dem Discord und so und bei Games on Tables und wie sie alle heißen, und da bist du auch überall drauf gewesen, und von daher habe ich es gleich gesehen, als du bei Bucketheads aufgetaucht bist.
Ja, cool. Wir wollen heute über den Aufstieg und den Fall, so habe ich es jetzt mal tituliert, von X-Wing und in Klammern Armada sprechen. X-Wing, das Miniaturenspiel. Ich glaube, wir legen auch einfach gleich los, weil es wird jetzt für viele von euch Zuhörenden vielleicht gar nicht das Hauptthema sein, weil X-Wing einfach ein Miniaturenspiel war, was natürlich eine Nische begleitet hat, aber eine, die uns beiden halt einfach sehr viel bedeutet hat, und deshalb war es uns wichtig, darüber zu sprechen, was da eigentlich passiert ist. Aber wir möchten euch gerne einen kleinen Überblick geben. Was war denn eigentlich dieses X-Wing? Was war es denn?
Da scheiden sich die Geister. Ist es ein Tabletop, ist es ein Brettspiel? Ich glaube, am Ende des Tages kann man sagen, es ist ein Flightpass-Spiel. Also man schiebt da die beliebten Raumschiffe oder Jäger mit so Schablonen über eine Spielmatte, eigentlich nur ein Dogfight-Game.
Wenn ich das irgendjemand komplett Fremden versucht habe zu erklären, habe ich immer gesagt, kennst du Risiko? Ja, das habe ich schon mal gehört. Und das mit Miniaturen, mit Raumschiff-Miniaturen und vielleicht nicht ganz so kompliziert, aber trotzdem, es hat eine gewisse Tiefe, und ich habe es auch als Dogfight-Game für mich am Ende des Tages gesehen. Du hast gesagt, ja, wir schieben Schiffe über ein Spielfeld, 90x90 ist dieses Feld groß, und es hat ja ein paar Besonderheiten gehabt, die sich in den letzten Jahren einfach so auch weiterentwickelt haben. Ja, wir haben das Spiel 2012 bekommen, das ist damals durch FFG auf den Markt geworfen worden, also Fantasy Flight Games, amerikanischer Hersteller, wurde von Jay Little entworfen, der hat zum Beispiel auch Star Wars Unlocked, das kennt vielleicht die ein oder andere, dieses Escape Game von Star Wars, und Blood Bowl, der hat auch diese Spiele gemacht, und es bringt ganz am Anfang, so mit der ersten Edition oder beziehungsweise mit dem ersten Pack, bringt es ja im Grunde erstmal nur zwei Schiffe mit und zwei Fraktionen.
Es sind ja genau zwei Schiffstypen und drei Schiffe, also zwei TIE Fighter, ein X-Wing, meinst du, oder?
Genau, richtig. Also wir haben am Anfang das Imperium und die Rebellen, ja, im allerersten Päckchen. Das ist, ich sag mal, auch ein relativ kleines Päckchen, wenn man es so möchte.
Das Starter-Kit,
genau. Da hat man gar nicht so viel drin, aber es reicht, ich sag mal, um den ersten Step da in irgendeiner Form zu machen. Ich weiß damals, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Tom, ich bin damals bei meinem Kumpel René gewesen, der ein oder andere, der mir jetzt auch schon länger folgt oder der auch also meinen X-Wing-Podcast gehört hat, der wird ihn kennen. Und der hat irgendwann diese Schiffe mitgebracht und das waren irgendwie, da waren imperiale Schiffe mit drin, Decimator ist auch ein Schiff aus den Legends, also ein Großkampfschiff in Anführungsstrichen, so eine Frachtergröße, ähnlich wie der Millennium Falke, kann man sagen. Und ich war einfach direkt hin und weg. Ich habe das Spiel gesehen, habe gesagt, das muss ich spielen. Das war für mich wow, mega. Wie war es denn bei dir?
Ich habe das Spiel nicht direkt am Start mitgekommen, sondern erst ein paar Jahre später und habe das dann bei einem Freund auch gesehen, der ein paar Sachen hatte, nicht alles, aber er hatte so eine solide Auswahl an Rebellen und Imperiumsschiffen. Und ja, wir haben das einfach mal ausprobiert dann, oder er hat es mir gezeigt, mehr oder weniger. Und ich habe mein erstes Spiel mit ein paar TIE Interceptern gemacht, mit Kier Kanos als Piloten dabei, das weiß ich noch, weil Crimson Empire ist natürlich mein Lieblingscomic und dann wollte ich den gleich fliegen. Und dann ist mir auch direkt was passiert, was glaube ich vielen Leuten passiert ist. Ich bin in die falsche Richtung geflogen und vom
Beim Aufstellen. Ja. Schön.
Und war dann eigentlich nach zwei Runden war ich raus.
Ja, also man muss hier an der Stelle kurz erklären, dieses Spielprinzip läuft so, man hat ein Dogfight-Game, wie wir es gesagt haben, es spielt einer gegen einen im Normalfall und diese beiden Fraktionen quasi fliegen aufeinander zu oder diese beiden gegnerischen Staffeln und wenn man halt das Spielfeld verlässt, diese 90x90 Matte, dann ist dieses bewusste Schiff, was rausgeflogen ist, verloren, ist quasi aus dem Spiel geflohen. Und das ist natürlich dann schlecht für den, der spielt, ja.
Naja, das war dumm. Aber naja, so lernt man und das ist mir tatsächlich auch nie wieder passiert.
Okay, also beim Aufstellen, wahrscheinlich so im Spiel mit Sicherheit mal irgendwie, kann ich mir vorstellen.
Dass
also
man in die falsche Richtung geflogen ist?
Nee, dass man irgendwie vom Feld runtergeflogen ist.
Weiß ich nicht. Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, dass ich jemals wieder von der Platte geflogen bin. Okay. Also wenn, dann mit Absicht tatsächlich oder so, aber nicht aus Versehen.
Das Spiel, wir hatten ja gerade die Fraktionen angesprochen. Wir haben Imperium gesagt, wir haben Rebellen gesagt. Relativ zeitnah nach der Erstveröffentlichung des Spiels kam dann auch eine dritte Fraktion ins Spiel. Das war dann Scum and Villainy, also die Kopfgeldjäger, alles quasi, was rund um Boba Fett irgendwie im Spiel möglich war.
Die beste Fraktion.
Die beste Fraktion, ja. Und ein bisschen später kam dann auch noch, also ich sag mal spätestens mit Version 2.0, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, kamen dann auch so Fraktionen wie First Order, der Widerstand und es gab dann auch die Galaktische Republik und die Separatisten, das erste Spiel wurde.
Wobei die Erste Ordnung und Resistance gab es ja eigentlich auch schon in 1.0.
Die Schiffe, ja.
Ja, nur waren die da angegliedert an Imperium und Rebellen.
Genau, das war auch eigentlich eine coole Zeit, wenn dann Vader und Kylo Ren zusammen auf dem Spielfeld fliegen konnten. Das habe ich schon noch gerne gespielt, muss ich gestehen.
Ja, das habe ich tatsächlich dann gar nicht so mitbekommen, diese Zeit, weil es war wirklich mehr als casual bei 1.0 Zeiten bei mir. Das war so 2016, 17, 18 ungefähr. Ich habe das dann auch relativ unregelmäßig gespielt und bin wirklich erst mit dem Wechsel zu 2.0 dann erst eingestiegen eigentlich selber.
Ja, okay. Ja. Okay. Das ist interessant. Also ich war schon zu 1.0 Zeiten sehr aktiv, bin aber auch nicht direkt mit dem Start. Also ich habe ja gesagt, so Decimator-Zeit, ich glaube, das war dann irgendwie so rund ums Jahr 2013 rum. Also da war das Spiel schon ein Jahr alt, vielleicht war es auch 14. Müsste 14 gewesen sein, weil die Decimator so in diesem Zeitraum rauskam. Das heißt, die ersten zwei Jahre hatte das Spiel auch nichts mit mir oder ich nichts mit dem Spiel zu tun. Was das Spiel für mich, da kannst du auch gerne einfach mal sagen, wie es für dich war, was das Spiel für mich immer ausgemacht hat, war das Staffelbausystem. Hier eine kurze Erklärung. Also man nimmt ja nicht einfach mal ein x-beliebiges Schiff und sagt, ich spiele das jetzt, sondern jedes Schiff hat hier nochmal eine Unterteilung. Es gibt dann quasi beispielsweise den X-Wing, der hat verschiedene Piloten. Da ist natürlich ganz klassisch dabei ein Luke Skywalker, aber auch ein Biggs Darklighter, ein Wedge Antilles, dann ein Jack Porkins. Also im Grunde die rote Staffel, die in Episode 4 den Todesstern angegriffen hat, war, glaube ich, fast komplett dabei. Das ist etwas, was natürlich das Spiel besonders macht, weil jeder Pilot auch eine eigene Fähigkeit mit sich bringt. Es gibt dann aber auch, oder es gab dann auch diese No-Name-Piloten, also der Pilot der roten Staffel, das war im Grunde so der, das war schon ein ganz guter Pilot im Verhältnis, der hat auch keine schlechteren Stats gehabt im Angriff, in der Verteidigung und oder in den Schilden oder auch in der Hülle. Der hatte halt nur keine Fähigkeit, wie es ein Luke hatte, ne, der dann irgendwie natürlich dann schon wieder was ganz Besonderes war. Aber das war für mich so eines der wichtigsten Dinge in diesem Spiel, was mir auch immer sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, was mich daran halt sehr gereizt hat, ist, dass sie zu Anfangs halt noch sehr viele Piloten auch aus dem erweiterten Universum mit eingebaut haben. Mhm. Und das hat mich sehr gereizt an der ganzen Sache, weil man wirklich schöne, ja, Flufflisten spielen konnte. Da kommen wir vielleicht dann auch noch drauf. Pardon. Also ich habe das, glaube ich, ganz anders gespielt als du, weil du ja viel auf Turnieren auch warst. Mhm. Und ich habe das eigentlich immer nur casual gespielt und hatte aber sehr viel Freude daran, mir solche Flufflisten zu bauen. Also ich sage jetzt mal Cass Scarlet mit ihrer Firespray oder so und habe mir dann einfach Log Pirates dazu gebaut. So.
Also so wirklich einfach als Lore-Listen quasi. Oder
Lore-Listen, genau.
Genau, ja. Das ist cool.
Und hab da einfach geschaut, was zusammenpasst und wie das lore-technisch und spielmechanisch gut zusammenpasst. Und ja, hab mir dann so meine Listen gebaut. Und da war es mir auch gar nicht so wichtig, ob die besonders effizient sind, sondern ob es einfach gut zusammenpasst. Und ich habe da eigentlich immer einen coolen Mittelweg gefunden, muss ich sagen.
Cool. Okay. Ja, siehst du, ja, du hast recht, ich war viel auf Turnieren unterwegs. Also das war so meine Welt zu der Zeit. Ich bin viel auch dann auf verschiedene offizielle Turniere gefahren, System Opens oder auch, zu irgendwelchen Turnieren, die dann in irgendwelchen Läden ausgetragen worden sind, also die dann auch offiziell unterstützt wurden. Und das war in der Zeit von 2012 bis 2018 auch sehr groß und sehr viel. Das war so die Zeit, das Spiel kam auf, das Spiel hatte Erfolg, das kam gut bei den Fans an. Ein ganz, ganz großer Vorteil dieses Spiels war halt auch, dass die Modelle sehr, ich sage also wirklich, das waren hochklassige klassische Modelle, also die waren wirklich super detailliert ausgeprägt und die waren bemalt. Das war für mich ein ganz großer Vorteil. Ich meine, du bist ja so ein Maler, du bemalst deine Schiffe ja auch gern, machst Fanarzt nicht, aber du einfach bemalst es halt selbst nicht. Ich konnte das nie und wollte das nie und deshalb war das auch so ein Grund für mich zu sagen, hey, das Spiel gefällt mir plötzlich. Das fand ich ganz gut.
Also dazu muss man sagen, es ist halt kein klassisches Tabletop, wo du dir jetzt eine Box kaufst, dann machst du die auf, dann sind da Gussrahmen mit irgendwie Plastikteilen drin oder PVC oder was auch immer. Und dann knippst du die da raus, klebst die zusammen, grundierst die, malst die an. So funktioniert das Spiel nicht, sondern du hast dir halt echt diese kleinen Boxen gekauft und da waren vorbemalte Plastikschiffe drin. Und da war die Einstiegshürde halt nicht sehr hoch. Und was man auch sagen muss, X-Wing, ich weiß das jetzt natürlich nicht selber, weil ich diese Zeit nicht erlebt habe, aber ich weiß das aus den Stories und aus den vielen Podcasts und anderen Medien, die ich halt so verfolgt habe über die Jahre. Zu Beginn war X-Wing ein Riesensystem. Also das war so populär, dass es teilweise sogar Warhammer 40k und sowas Konkurrenz gemacht hat.
Stellenweise, also
und gerade in den USA war das gigantisch groß. Und das hatte halt einen riesen Impact und war sehr, sehr beliebt. Also eigentlich eine richtige Cash-Cow, wenn man so will.
Das ist richtig, ja. Wir haben ja gesagt, das Ganze ist von FFG quasi produziert worden. Das ist in Deutschland, also die erste Edition ist in Deutschland über den Heidelberg Spieleverlag released worden. Heute sind das die Heidelberg Games. Die haben dann aber irgendwann, ich glaube, als FFG von Asmodee aufgekauft worden ist, haben die dann auch die Rechte abgegeben, weil dann ist das Ganze an die Kollegen von, jetzt lass mich nicht lügen, Atomic Mass Games gegangen. Nee, AMG war zuletzt.
Das war später, glaube ich, oder?
Ja, das war
später.
Hat dann
FFG nicht den Vertrieb selbst übernommen einfach in Deutschland?
Ja, oder stimmt. Asmodee? Ja, das stimmt. Die haben das selbst übernommen. Du hast recht, absolut. Die haben das erstmal selbst übernommen Und dann ist das Ganze, ja, es ist halt dann irgendwann in diese Weiterentwicklung gegangen. Aber lass uns gerne nochmal in die ersten 6 Jahre gucken, also 2012 bis 2018 in diese erste Edition. Du hast jetzt gesagt, du bist da recht spät eingestiegen, aber vielleicht hast du ja trotzdem so auch das eine oder andere im Nachgang noch mitbekommen. Hm. Also vielleicht ganz kurz einfach nur eine Idee zu diesen Regeln, die wir haben. Man hat eine Liste gebaut, man hat also anhand der Fraktion, die man spielen wollte, hat man sich eine Liste an Schiffen zusammengebaut. Jedes Schiff, was gekommen ist, beziehungsweise jeder Pilot, hatte eine feste Punkteanzahl auf der Karte gedruckt. Das heißt, ein Pilot hat dann zum Beispiel, keine Ahnung, 40 Punkte gekostet, wenn das war dann aber auch schon ein teurer Pilot. Und du hattest die Möglichkeit, bis zu 100 Punkte in deine Staffel zu packen. Das war also quasi das Maximum, was du als Spieler haben konntest. Dann konntest du diese Piloten auch noch erweitern. Auch hier gab es Vordefinitionen, dass du zum Beispiel Proton-Torpedos auf einen X-Wing packen konntest. Aber diese Proton-Torpedos als zusätzliche ergänzende Angriffsmöglichkeit haben ja auch Punkte gekostet. Das heißt also, so hat sich langsam aber sicher mit diesen ganzen Ergänzungen, die du aufsetzen konntest, hat sich auch deine Liste dann immer teurer gespielt. Wichtig ist hier vielleicht noch zu sagen, dass man natürlich jetzt nicht auf einen beispielsweise oder in einen TIE Fighter einen Astromech-Droiden packen konnte. Also da hat man schon drauf geachtet, dass solche Dinge auch funktionieren, ja, oder dass die auch, ich sag mal, in der Lore beziehungsweise in den Legends von heute auch irgendwie nachvollziehbar sind. Ja, dass das nicht irgendwie komplett irrsinnige Geschichten sind.
Genau. Jedes Schiff hatte halt auch vorgegebene Slots. Also was jetzt Astromechs und Proton-Torpedos angesprochen, das ging halt beim X-Wing und dann konntest du noch Elite-Talente, hieß das, also, weiß nicht, ich sag jetzt mal, ein Schiff, was keine Fassrolle hatte, konnte dann noch eine Fassrolle dazu kaufen, das war so ein spezielles Manöver und so hat halt jedes Schiff seine, ja, Konfiguration, nenne ich es jetzt mal, die es halt für dieses Schiff möglich waren und die bei anderen Schiffen halt so nicht funktioniert haben. Und interessant war vielleicht auch noch, dass man das bei den Fraktionen auch gemerkt hat. Also es gibt ja zum Beispiel Scum, haben wir vorhin angesprochen, die waren ja sehr bekannt dafür, dass die ganz wilde Kombinationen machen konnten. Da gab es Schiffe, die konnten Astromechs nehmen, gab es aber welche, die konnten das nicht. Bei den Rebellen, die konnten auch noch relativ viel modifizieren, halt gerade mit Torpedos und sowas oder später auch mit Machtfähigkeiten. Bei Imperium war das, glaube ich, immer ein bisschen weniger, oder? Täusche ich mich?
Ja, also Imperium war eher so, die haben halt auf Masse gesetzt, da waren genau, die einzelnen Schiffe relativ günstig auch, also oder die einzelnen Piloten in den Schiffen. Was man gemerkt hat, was auch einfach ganz klar zu Rebellen und zu Imperium einfach passt. Die Rebellen, die haben sich halt gekümmert um ihre Piloten, die hatten dann noch extra Schilde und so ein TIE Fighter hatte halt keine Schilde. Und da hat jeder Schuss, der getroffen hat, hat irgendwie direkt das Schiff direkt beschädigt oder diese Hülle. Man muss dazu sagen, jedes Schiff hat auch hier eine Vorgabe gehabt. Ich kann angreifen, ja, ich kann verteidigen, indem ich quasi ausweiche den Schüssen und ich habe dann noch einen Hüllenwert, wie viel halte ich aus, wie viel Schaden und ein Schildwert. Und das Schild hat mir dann quasi einen Schaden, der eigentlich auf die Hülle hätte gehen müssen, erstmal absorbiert und weggenommen. Das wurde immer, also gerade Angriff und Verteidigung wurden halt mit Würfeln, wurde das ausgewürfelt. Wenn jetzt zum Beispiel ein TIE Fighter, der hat immer 2 Angriffswürfel gehabt, der hat halt nicht viel angreifen können, der war aber sehr gut im Ausweichen, der war halt schnell und flink, der hatte dann 3 Verteidigungswürfel. Andersrum hatte jetzt ein X-Wing zum Beispiel 3 Angriffswürfel, aber nur 2 Verteidigungswürfel. Und das hat sich natürlich dann auch so ein bisschen in die Balance gehalten. Also man hat schon versucht, ja, also das Imperium hat mit Masse gespielt, die Rebellen haben dann halt weniger Schiffe gehabt, dafür haben die halt ein bisschen was ausgehalten und konnten auch ein bisschen was austeilen. Das fand ich immer ganz gut.
Ja, man muss sagen, generell, die Listen haben sich halt so ein bisschen aufgeteilt in so Asslisten, also eher Piloten, die etwas elitärer waren und viel oder bestimmte Fähigkeiten hatten, wie es bei den Rebellen halt gern mal der Fall war. Oder halt dann so Schwarmlisten, wo du halt dann weniger Elite-Piloten hattest. Zum Beispiel beim Imperium gibt es ja den berühmten Howlrunner oder sowas.
Oh ja.
Und dann gab es halt noch generische Piloten. Da hast du halt dann 6 TIE Fighter mit Howlrunner gespielt oder so. Hattest dann 7 Schiffe auf dem Feld und der Rebell hatte vielleicht nur 3 oder so in der genau. Richtung, kann man sich das vorstellen. Und ja, Scum zum Beispiel, da war das halt dann wieder komplett nach links gedreht. Einmal haben wir schon angesprochen, weil die halt wilde Konfigurationen hatten. Oder Resistance war dann später eher so eine ganz hochtechnisierte Fraktion. Und so hat halt jede Partei so ein bisschen einen Charakter gehabt.
Das stimmt.
Obwohl man die schon auch unterschiedlich spielen konnte immer. Aber so grob gab es schon eine gewisse Richtung. Imperium war auch, glaube ich, ziemlich dicey, oder? Die hatten immer schon eher so eine Würfelfraktion.
Also bei Imperium war es halt so, wenn du halt du hast von einem Rebell einen guten Schuss abbekommen und dann, wenn du halt blöd gewürfelt hast, dann hast du halt auch mal direkt ein Schiff verloren. Also das konnte dir natürlich schon passieren, weil es halt einfach keine Schilde gab, so wie es in den Filmen ja auch oder in den Büchern ja auch ist. Wobei es gibt ja dann später in den Büchern gibt es ja nochmal ein paar Schiffe, die vereinzelt Schilde haben. Oder so der TIE Advanced X-1, also das Schiff von Darth Vader, der hatte dann auch zwei Schilde. Das war natürlich auch was Besonderes. Aber wenn wir mal so in die Schiffe gucken, die dann auch so nach und nach rausgekommen sind, da treffen wir solche Besonderheiten wie zum Beispiel das imperiale Lambda-Shuttle. Das kennen wir ja natürlich alle, das Shuttle von den imperialen Hochrangigen wie Vader oder dem Imperator. Es gab sowas wie, also mein Lieblingsschiff damals wie heute, der TIE Defender, also eins der schönsten Schiffe und auch der wohl stärksten Schiffe fürs Imperium.
Und auch das teuerste überhaupt.
Und auch das teuerste. Also es gab Listen, da konntest du 3 Stück spielen, aber dann warst du auch fertig. Aber das war auch gut, weil du konntest halt mit diesem Schiff im Grunde auch komplette Listen alleine platt machen. Das war schon was Besonderes.
Der war halt auch extrem mächtig und hat dem entsprechend viel Punkte gekostet. Speziell, wenn er noch mit Darth Vader an Bord kam oder so, war der halt sehr, sehr teuer.
Ja, also gerade, also später, genau, also Vader sprichst du jetzt an. Vader gab es erst in der zweiten Edition, beziehungsweise 2.5, meine ich sogar. In 1 gab es den noch nicht. In 1 war Vader halt dem TIE Advanced vorbehalten und man konnte ihn auch, das fand ich auch ganz gut, gerade wenn man so, ich habe von der Decimator-Fan gesprochen, das war jetzt so ein Schiff, da konntest du auch Passagiere draufpacken, wie zum Beispiel den Imperator oder halt auch Vader. Und der hatte dann auch besondere Fähigkeiten, die dem Schiff natürlich eine gewisse Stärke verliehen haben dann dadurch. Das waren also schon ganz besondere Mischungen.
Wenn man die Karten hatte,
gerade den Imperator als Passagier mal als Beispiel, den hat man nur bekommen, wenn man die imperiale Korvette sich geholt hat. Das war halt so ein Schiff, das ist auch ein wichtiger Punkt, das nur für die epischen Spiele angedacht waren. Also es gab im Grunde, gab es im Laufe der Zeit nicht nur die kleinen Schiffe und diese, ich sag mal, Frachterschiffe, sondern es gab auch epische Schiffe. Eine CA-90 Korvette. Wir kennen die Tente 4 aus Episode 4, das Schiff von Leia Organa. Das konntest du dann auch spielen. Das war natürlich auch dann irgendwie was ganz Besonderes. Und dann gab es auch, weil ich ja gerade angesprochen habe, die imperiale Korvette. Die war zum Beispiel jetzt zuletzt, oder die ist, das ist interessant, das ist eins der wenigen Schiffe, das von FFG damals erfunden wurde und dann übernommen wurde. Also dieses Schiff gab es nie in der Lore, dieses Schiff gab es nie in den Legends und das ist übernommen worden und wir kennen es aus beispielsweise Battlefront 2, aus der Story-Kampagne rund um Idenversion.
Die Corvus heißt sie, glaube ich.
Genau, die Corvus heißt sie da, ganz richtig. Und das war halt was ganz Besonderes, eines der schönsten Schiffe.
Ja, gibt es noch eins aus Armada, der Starhawk hat auch FFG erfunden.
Richtig, stimmt. Also da finden wir auch wieder den Weg zu Armada oder finden wir auch den kurzen Blick mal auf Armada auch da. Da werden wir, wie gesagt, jetzt nicht so extrem drauf eingehen können, einfach weil wir beide halt eher so die X-Wing-Spieler gewesen sind. Und ich ehrlicherweise Armada auch immer nur so, ich habe es gerne gesehen, weil ich mochte die vielen kleinen Schiffchen. Also das war anders wie bei X-Wing, hat man halt da nicht das einzelne Schiff geflogen, also den einzelnen TIE Fighter, sondern man hat halt einen gesamten Schwarm oder eine Staffel geflogen. Ja, das war natürlich dann auch nochmal was Besonderes, wenn man auch Großschlachten mochte.
Ja, also im Prinzip muss man halt sagen, ist die beiden Spiele unterscheiden sich halt im Scale, also auch die epischen Schiffe, also die CR-90, die Fregatte, die Gosanti und was es da alles gibt, die sind eigentlich noch größer gewesen, die hat man ein bisschen runtergescaled, damit sie halt auch noch auf den Tisch passen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ein Sternzerstörer im Vergleich zu so einem X-Wing, der wäre natürlich gigantisch groß gewesen.
Dann hättest du keine Matte gebraucht, dann hättest du zwei Tische gebraucht.
Genau. Und im Prinzip ist X-Wing halt das Dogfight-Game, wo halt Jäger und maximal solche Korvetten gegeneinander kämpfen. Und Armada ist das Ganze dann nochmal im wirklichen Raumschlachtmodus, wo man dann die ganzen großen Sachen, die man halt so kennt, Sternzerstörer, die ganzen Kalamari-Kreuzer und so weiter gegeneinander antreten lassen kann. Hm. Und ja, du hast es schon richtig gesagt, die Jäger tauchen dann nur in so kleinen Staffeln auf, die man dann so ja ausschwärmen lassen kann und die aber da eigentlich eher eine untergeordnete Rolle spielen. Und es spielt sich schon deutlich anders auch. Also Armada ist ein viel trägeres Spiel, was viel länger braucht, auch in der Planung und so weiter. Und ja, das sind so ganz kurz mal umrissen die Unterschiede.
Ja, jetzt haben wir im Grunde über die epischen Spiele oder das epische Spiel bei X-Wing gesprochen, haben den kleinen Blick zu Armada gewagt. Es kam dann irgendwann zum Release des Filmes Episode 7, The Force Awakens, kam ein neues Starter-Set für X-Wing raus, und zwar das Force Awakens Starter-Set, in dem, wir haben es vorhin schon angesprochen, dann die Schiffe des Widerstands und die Schiffe der Ersten Ordnung quasi ins Spiel aufgenommen worden sind. Dieses Starter-Kit fand ich damals irgendwie schon ganz interessant, war im Grunde von den Schiffen, die reingekommen sind, eins zu eins das gleiche wie das ursprüngliche Starter-Kit. Es waren zwei TIE Fighter, aber diesmal die TIE Fighter der Ersten Ordnung dabei und ein T-70 X-Wing statt ein T-65 X-Wing, also quasi die Version, die man in den Filmen dann in Episode 7 auch sehen kann. Und somit wurde das Spiel das erste Mal so ein bisschen, ja, um eine Fraktion erweitert, was aber auch viel Frust gebracht hat im Nachgang, weil halt dann so Listen gebaut worden oder gebaut werden konnten, wie zum Beispiel, hey, ich habe jetzt irgendwie den Kylo Ren und Darth Vader in einer Staffel und die haben halt beide durch ihre Fähigkeiten einen sehr enormen Vorteil gebracht. Kylo Ren, weiß ich, da konntest du eine Fähigkeit verwenden, die sagt, I'll show you the dark side. Ja, dann hat der Gegner eine Karte hingelegt bekommen auf das Schiff, auf die diese Fähigkeit gespielt werden sollte. Und wenn dieses Schiff dann quasi einen kritischen Treffer erhalten hat, also einen besonders starken Treffer, der ausgewürfelt wurde, dann wurde dieser Schaden verdoppelt. Das war halt natürlich dann was ganz Besonderes. Und Vader, der hat halt besonders gerne kritische Treffer rausgehauen mit seinem TIE Advanced X-1, weil der das halt auch nochmal besonders gut konnte, wenn er die Zielerfassung hat. Also auch hier so dieses Filmbeispiel, I have you now. Ja, und dann ist die Zielerfassung, dann bäm, und dann wird er halt getroffen, der Luke, beziehungsweise R2-D2. Und das waren halt, ich sag mal, Staffeln, die zumindest in diesen gängigen Fraktionen wie Rebellen und Imperium, was damals halt noch sehr viel gespielt worden ist, gerade zu Beginn, was etwas Besonderes war. Aber dann gab es ja natürlich auch, und Tom, ich glaube, das war so die Zeit, wo du dann noch eingestiegen bist, sowas wie Atani Mindlink.
Ja, das tat weh. jetzt habe ich gerade vergessen, wie das Schiff hieß. Das war ein Scum-Schiff, diese mandalorianischen Jäger waren das, oder? Konnte man die da spielen?
Du meinst jetzt die Fangfighter?
Ja, zumindest habe ich das damit immer gespielt. Aber ach nee, Quatsch, der Atani Mindlink, das war ja eigentlich nur ein Upgrade, oder?
Das war, der Atani Mindlink war ein Upgrade. Das war damals halt so gespielt, dass du das konntest auf jedes deiner Schiffe packen. Und wenn halt ein Schiff eine Aktion gemacht hat, also da haben wir jetzt gar nicht so explizit drüber gesprochen. Die Schiffe konnten natürlich auch irgendwie besondere Aktionen machen. Sie sind geflogen, dann haben sie zum Beispiel einen Fokusmarker genommen, um ihre Verteidigung oder ihren Angriff zu verbessern. Sie haben einen reinen Verteidigungsmarker genommen, um einen sicheren Ausweichwürfel zu haben. Oder sie haben zum Beispiel, du hattest für die Fassrolle erwähnt, um das Schiff
mobiler zu sein.
Genau, ja. Die Endposition des Schiffs nochmal zu verschieben. Es gab noch einen Schub, man konnte das Schiff also nochmal ein Stück weiter nach vorne bewegen. Da gab es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Und das Atani Mindlink, das war eine Fähigkeit oder war so eine Erweiterung, die hat auch nicht viel gekostet, die gab es auch nur für Scum. Und wenn du dann halt gesagt hast, hey, ich stehe ganz unten links am Spielfeldrand und mache eine Aktion und ganz oben rechts am Spielfeldrand steht ein anderes Schiff, also es macht einfach die gleiche Aktion mit, obwohl es das gar nicht durfte. Das war super, super brutal. Das hat auch mir persönlich eins meiner Turniere ganz schön zerbaselt.
Mhm. Ja, ja, also das habe ich gern gespielt, aber wie gesagt, ich war nicht auf Turnieren unterwegs, aber das war recht heftig.
Ja, es war etwas, das nannte sich dann in der Spieler-Community halt einfach eine Meta, die erschaffen wurde, also eine Schiffsstaffel, die quasi unschlagbar ist oder nur ganz, ganz bedingt schlagbar ist, weil die halt so gute Synergien mit sich bringt und besonders günstig im Endeffekt auch war. Also man konnte halt sehr, sehr viele Schiffe dann reinpacken oder halt vielleicht dann auch nur zwei große Schiffe, die dann aber besonders stark waren, um da den Gegner dann irgendwie auszutanzen. Und das war sowas, das war gar nicht so einfach. Also das hat auch in der Turnierszene auch immer wieder für Aufruhr gesorgt. Mhm. Klar, es haben die Leute gespielt, ja, weil es halt auch funktioniert hat. Und ja, dann,
wenn das Papamobil, das Lambda-Shuttle mit Palpatine war, glaube ich, auch recht stark, oder?
Das war auch ein recht starkes Ding, weil der konnte ja quasi über das gesamte Spielfeld einen beliebigen Würfel des freundlichen angreifenden Schiffs oder des verteidigenden Schiffs in ein Ergebnis drehen. Also ich konnte jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich habe jetzt drei Würfeln geworfen, habe zwei Treffer und der dritte ist kein Treffer, hat Palpatine gesagt, und das wird jetzt ein Treffer. Und das ist natürlich schon auch was Besonderes gewesen, ja.
Ja. Aber es stand auch sehr in der Kritik, weil du eben dieses riesige Schiff kaufen musst für 150 Euro oder was es damals gekostet hat, um eine Karte zu kriegen.
Ja.
Ja.
Ja, also der Kostenpunkt ist vielleicht auch ein gutes Thema, wenn wir das kurz ansprechen. Also das Starter-Kit damals hat, glaube ich, sowas um die 30 Euro gekostet. Das ist später auch ein bisschen hochgegangen. Aber ich glaube, als ich es gekauft habe, waren es um 30 Euro. Und so die einzelnen Schiffe, die man sich einzeln kaufen konnte, also einzelne TIE Fighter, X-Wings, Y-Wings, TIE Advanced, wie auch immer, die haben so zwischen 9 und 12 Euro gekostet. So in der Zeit zwischen 2012 und 2018. Das waren also Preise, die man immer noch gut zahlen konnte. Also es war ja noch nicht übertrieben Preise, teuer. Ja.
Ja. Und ja, trotz Lizenz, ne? Das ist halt auch krass.
Ja, trotz Lizenz, ne? Genau. Und das ist das, was eigentlich so überraschend war, dass es trotz Lizenz günstiger gewesen ist, wie viele andere Spiele, die mit einer ganz anderen Lizenz arbeiten. Und Star Wars, und wir merken das heute am aktuellen Beispiel, wenn wir mal auf die Kartenspiele schauen. Star Wars Unlimited ist auch ein offiziell lizenziertes Kartenspiel, ist günstiger als wie zum Beispiel ein Lorcana. Ja, also ich denke, da hat FFG oder Asmodee, je nachdem, die haben halt einfach gute Verträge mit Lucas oder mit wer auch immer dann am Ende diese Rechte verkauft hat, ob das jetzt Disney am Ende gewesen ist. Ravensburger, die Lorcana machen, also dieses Disney-Kartenspiel, ja, die haben halt teurere Preise. Die sind im Verhältnis, ist so ein einzelnes Päckchen wesentlich teurer. Also das war schon immer irgendwie gut, muss man sagen.
Ja, man weiß gar nicht, woran das liegt, aber man muss halt sagen, FFG hat über die Jahre natürlich immens viel Star Wars Content rausgehauen. Da sind ja jetzt Armada und X-Wing nur zwei Beispiele. Gibt Richtig. Ja noch Imperial Assault, Legion, was weiß ich, die ganzen Rollenspiele, ein paar verschiedene Brettspiele gab es auch noch. Also die haben die Lizenz schon, ich möchte jetzt nicht sagen gemolken, aber viel damit gemacht.
Sie haben sie gut ausgenutzt auf jeden Fall. Also das ist ja auch etwas, was ganz wichtig ist. Also dass man auch diesen Hersteller dann auch einfach da an der Stelle mal lobt. Die haben echt eine ganze Menge rausgehauen. Teilweise auch sehr gute Sachen. Also ich weiß, du bist jemand, du hast ja viel Star Wars Destiny auch gespielt. Das ist ja so ein Würfelkartenspiel. Oder du hast es zumindest sehr, sehr üppig gekauft.
Ja, ja, ich habe es schon ein paar Mal gespielt auch. Leider nicht so oft, wie ich es gerne gespielt hätte. Ich bin auch heute noch sehr davon überzeugt, aber ja.
Wir schauen mal weiter, weil wir haben so diesen ersten Anstieg gehabt und dann kam so der Peak von Star Wars X-Wing, dem Miniaturenspiel, und zwar mit der zweiten Edition. Wir haben vorhin schon gesagt, dass das FFG irgendwann von Asmodee aufgekauft worden ist und somit sind natürlich auch die Rechte dieses Spiels oder der ganzen Spiele an Asmodee weitergegangen und die haben dann, ich sag einfach mal, mit dem Laserschwert draufgehauen und haben quasi alles auf den Kopf gestellt, weil es gab plötzlich die zweite Edition. Die wurde groß angekündigt und ich glaube, nach dem ersten Schrecken war die trotzdem eine der besten oder war die beste Edition, wenn man das jetzt mal rückblickend betrachtet.
Ja, also ich kann da jetzt auch wieder nur aus meiner Casual-Perspektive sprechen. Aber für mich ist X-Wing 2.0 eigentlich die beste Version des Spiels. Was hat das alles für Änderungen mit sich gebracht? Es hat sehr viel gebalanced in meinen Augen. Also es gab, wir haben es auch vorhin gerade kurz gesprochen, es gab halt diese overpowerten Combos nicht mehr so stark, zumindest für eine Weile. Also was hier Tani Mindlink zum Beispiel.
Ja.
Es gab auch so Sachen wie ein 360-Grad-Feuerwinkel oder so nicht mehr. Das hat man da einfach gebalanced. Und es sind auch coole neue Sachen dazugekommen, wie zum Beispiel Machtfähigkeiten für den Jedi, für die Jedi. Es sind neue Fraktionen dazugekommen, haben wir schon angesprochen, dass Erste Ordnung und Resistance sind dann wirklich eigenständig geworden und waren nicht mehr an Imperium und Rebellen so drangepflanscht. Dann kamen die Republik und die Separatisten, die auch jeweils nochmal sehr eigene Spielstile halt hatten, eben auch durch diese Machtfähigkeiten teilweise. Und es gab dann erstmals eine App, also die Punkte, die Punkte der einzelnen Upgrades und der Schiffe waren jetzt nicht mehr auf den Karten drauf gedruckt, sondern die wurden App gesteuert, was halt auf der einen Seite den Vorteil gebracht hat, dass die Punkte auch gebalanced werden konnten. Also wenn ein Schiff zu teuer war, dann musste man das nicht in irgendwelchen Erratas nachlesen, sondern es war dann in der offiziellen App halt einfach, wurde das angepasst und dann hatte das, war das halt teurer oder günstiger, je nachdem, wie stark das halt war.
Ja.
Aber auch das waren halt alles Neuerungen, die teilweise ganz schön in der Kritik gestanden sind. Ja, gerade diese App, ja, da haben sich viele Spieler, glaube ich, auch aufgeregt, weil man es jetzt eben nicht mehr einfach so aus der Schachtel raus spielen konnte, sondern es war halt immer irgendwie mit so einer App verbunden, ja, und die brauchtest du dann halt auch.
Wobei die App, jetzt lass, das korrigiere mich gerne, ich meine auch, die App kam sogar erst mit 2.5 offiziell. Hier war die große Änderung, meine ich, wirklich einfach nur, dass die Punkte nicht mehr auf den Karten standen und dann wurden halt viele Apps entwickelt dafür und die offizielle FFG, beziehungsweise als Modi-App, ich glaube, die kam erst später, die kam erst mit 2.5. Nagelt mich nicht drauf fest, also da lasse ich mich auch gerne korrigieren, wenn ihr das gerade draußen wisst, die ihr zuhört, dann lasst uns das gerne mal wissen, ob wann dies rausgekommen ist, man könnte es jetzt natürlich auch kurz nachschlagen, aber das ist jetzt auch gar nicht so das Thema. Aber es ist richtig dieses ständige Punktesystem. Ne? Man konnte halt wirklich Schiffe kurzzeitig auch einfach neu bepunkten, weil sie halt zu mächtig geworden sind, weil es eine Kombination gab. Ich erinnere mich gerne daran, dass das Y-Shuttle aus Episode 7 und 8, also der wahrscheinlich Nachfolger vom Lambda-Shuttle, das Ding war irgendwann so stark, dass sie meines Wissens nach die Punkte so abgeändert haben, dass man halt dieses Schiff teilweise gar nicht mehr spielen konnte. Und das ist auch passiert, dass sie das erste Mal auch so Schiffe komplett aus dem System rausgenommen haben, dass sie gesagt haben, das kannst du zwar casual bei dir zu Hause am Tisch spielen, aber wenn du auf ein Turnier gehen willst, kannst du dieses Schiff nicht spielen. Und das war natürlich auch schon so ein Thema, das da ist richtig, das wurde etwas kritisch beäugt.
Ich bin jetzt echt am Überlegen mit der App. Also ich bilde mir ein, dass die schon, dass die früher da war. Bei 2.5 wurde die ja schon wieder eingestellt.
Dann habe ich sie zumindest nie verwendet, also okay, zugegeben. Ja. Also das kann, also wie gesagt, ich möchte mich da auch jetzt nicht drauf festsetzen. Ein ganz wichtiger Punkt war, dass dieses 2.0-System eine gravierende Situation mit sich gebracht hatte, die für jeden Spieler gleich war, und zwar die Conversion Kits. Wir konnten also nicht mehr die Spielkarten, also die Pilotenkarten oder die einzelnen Ausrüstungskarten aus der Ursprungsversion verwenden. Wir mussten jetzt neue Karten kaufen und neue, da waren dann auch Token mit drin, also Schild-Token, Fokus-Token, Ausweich-Token, wie auch immer, oder auch die Macht-Token. Ja, da wurden viele Dinge dann quasi neu aufgesetzt. Diese Conversion-Kits waren aber sehr, sehr kostengünstig im Verhältnis. Gut, da war ja primär nur Pappe drin. Oder Pappe und Papier, wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet. Da hat, glaube ich, das ursprüngliche Rebellen-Starter-Kit hat, glaube ich, 25 Euro gekostet. Vielleicht waren es sogar 30, aber selbst das fand ich günstig, weil man da einfach quasi sagen konnte, ich nehme jetzt meine Lieblingsfraktion, das sind jetzt die Rebellen, und dafür kaufe ich mir erstmal das. Dann kann ich die Schiffe spielen. Es wurden alle Schiffe supported, die bis dato rausgekommen waren in der ersten Edition. Und dann hatte ich alle neuen Karten, die ich dafür brauchte. Ja, auch teilweise Karten, die es dann nur für diese Fraktion gegeben hat, die du also nicht für andere Fraktionen bekommen hast. Und das war schon ganz gut. Also das war etwas, das fand ich spannend.
Das ist jetzt echt interessant, dass du es so positiv in Erinnerung hast, weil ich habe da im Hinterkopf, dass die deutlich teurer waren, also eher 40, 50 Euro. Und dass sich die Leute aufgeregt haben teilweise, dass sie jetzt konvertieren müssen und was weiß ich was.
Das ist richtig. Ja. Also ich habe es im Nachgang als positiv erachtet, weil ich halt nicht nochmal neu kaufen musste.
Ja.
Also ich glaube, wenn du heute retrospektiv auf die Situation zurückblickst, dann ist es natürlich günstiger, einfach so ein Conversion-Kit zu kaufen. Wir haben immer den Vergleich gezogen im Podcast damals. Sei froh, dass du kein Warhammer spielst. Warhammer neue Edition kannst du quasi alles in die Tonne koppen und kannst neu kaufen. Ja. Dann hast du auch mehrere hundert Euro ausgegeben. Gut,
ganz so stimmt das auch ja. nicht, aber du hast recht, Warhammer ist definitiv teurer. Aber ich glaube, es gab halt einfach viele Spieler, die hatten so dermaßen viele Schiffe, dass ein Conversion-Kit gar nicht gereicht hat, um alles, was sie hatten, zu konvertieren.
Das stimmt.
So, ja. Und ja, also für mich war aber der Wechsel zu 2.0 der absolute Segen, weil von heute auf morgen wurden ganze Sammlungen, Flotten, wie man es nennen will, die mehrere hundert Euro gekostet hätten, wenn man sie neu gekauft hat, quasi verramscht. Also,
ja, wurde viel veräußert, ja.
Ja, also wahnsinnig viele Leute haben das System irgendwie verlassen und hatten da keinen Bock mehr und haben dann ihre Sammlungen zu Spottpreisen wirklich teilweise verkauft. Und ich kann mich erinnern, als der Wechsel zu 2.0 kam, bin ich auf eBay Kleinanzeigen gegangen, habe gesehen, dass jemand eine konvertierte Rebellenstaffel, wo jedes Starterkit drin war, das Konvertierungsset, alle Schiffe für Rebellen, teilweise mehrfach, die CA-90, der Rebellentransporter und für, ich glaube, 250 Euro verkauft hat.
Ach was,
ja.
Okay, und das war, ist wirklich geschenkt.
Das war dann nämlich mein Einstieg ins Spiel. Das habe ich mir nämlich dann gekauft und nur mal, um so eine Größenordnung zu geben, ich glaube, die CA-90 hat 100 bis 150 Euro gekostet, ja, wenn man sie sich neu gekauft hat.
Ja.
Und ich habe quasi für alles, was es aus den Rebellen gab, 250 gezahlt. Also das war ein Megapreis.
Nicht, nicht schlecht, ja. Herr Schnäppchenjäger. eine ganz große Neuerung, die ich auch sehr, sehr gut gefunden habe, war auch etwas, dieses Spiel, wir haben das vorhin noch gar nicht so thematisiert. Wir haben ja gesagt, es gab kleine Schiffe, also TIE Fighter, die haben eine Basis gehabt, also einen Standfuß und der hatte eine gewisse Abmessung. Dann gab es Schiffe wie zum Beispiel den Millennium Falcon, der hatte einen weit größeren Standfuß und auch ein Schiff wie die Firespray, also das Schiff von Boba Fett, hatte auch die gleiche Größe des Standfußes in der ersten Edition wie der Millennium Falcon. Und mit der zweiten wurden dann sogenannte Medium Bases eingebaut. Das heißt, wir haben eine Base bekommen, einen Standfuß, der nicht klein, aber auch nicht so groß war, der war halt in der Mitte. Das war auch wieder ganz spannend, weil dadurch auch wieder so ein paar neue Möglichkeiten auch reingebracht worden sind, weil wir Schiffe plötzlich anders definiert haben oder anders auch wahrgenommen haben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zusätzlich eine neue Regel, die, glaube ich, damals sehr viele gefreut hat, mich vor allem. Es gab plötzlich die Regel der halben Punkte. Wenn du ein Schiff zerstört hast, hast du die Punkte dieses Schiffes gutgeschrieben bekommen. Wenn du die komplette Staffel zerstört hast, hast du gewonnen, dann hast du halt 100 Punkte. Wenn du aber dann ein Schiff, ich sag, bis auf die letzte Hülle, die es nur hatte, runtergeschossen hast, hast du für das Schiff aber keine Punkte bekommen. Mit der zweiten Edition hast du ein Schiff auf die Hälfte runtergeschossen, hast zumindest die halben Punkte dafür bekommen. Und somit war dieses Sieg-Verlust-Verhältnis wieder viel ausgeglichener, wie es noch in der ersten Edition war.
Ja, und die Medium Bases haben ja auch verändert, wie schnell sich die Schiffe eigentlich bewegen.
Richtig.
Wenn man denkt, ein kleines Schiff, das hat halt nur eine kleine Base und dementsprechend, wenn das eins nach vorne fliegt, fliegt es quasi eine Baselänge weiter. Und da die mittlere Base halt mittelgroß und die große groß ist, waren auch die Distanzen, die man quasi mit Geschwindigkeit 1 geflogen ist, halt dann auch dementsprechend mittel oder lang.
Ja, ist richtig, ist richtig. In der Zeit kam dann auch, wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, neue Fähigkeiten raus. Die Macht wurde plötzlich ein Thema. Das war immer etwas, was in der ersten Edition irgendwie gefehlt hat, dass zum Beispiel ein Luke Skywalker oder ein Vader, ja primär vielleicht ein Vader, überhaupt keine Nutzbarkeit hatte, diese Macht zu verwenden. Also es gab einfach in der ersten Edition keine Schnittmenge und plötzlich wurde die Macht eingebaut. Vader hatte dann zum Beispiel, war viel aggressiver, der konnte dann viel mehr Schaden austeilen und Luke war halt viel defensiver. Wenn der angegriffen worden ist, dann hat er eine Macht wieder aufgeladen und das war auch so ein Thema. Aufladen, verbrauchen, das wurde auch ein bisschen neu eingeführt, dass du im Laufe des Spiels auch verschiedene Fähigkeiten bekommen hast, die konntest du dann verwenden. Da hast du zwei, ich sag jetzt mal, Macht ausgegeben für diese Fähigkeit und du hast zum Ende jeder Runde wieder eine Macht aufgeladen. Das heißt, du konntest erst nach zwei Runden auch diese Fähigkeit wieder verwenden. Es sei denn, du hast irgendwie durch andere Mittel die Möglichkeit gehabt, diese Macht schneller aufzuladen. Und das war etwas, was, finde ich, bis heute auch echt gut geworden ist. Also es war eine sehr, sehr gute Erweiterung.
Ja, oder auch Astromech-Droiden oder so, du konntest dann Schiffe reparieren oder Schilde wieder aufladen, allerdings konntest du dann halt eine Runde nicht mehr schießen oder so, das hat dich irgendwie entwaffnet oder sowas in der Richtung.
Genau, und du hattest dann einen Entwaffnungsmarker, ja, und warst dann ein bisschen hilflos.
Genau, das musste man halt da sogenannte Disengages fliegen, also quasi man hat einen Angriffsflug gemacht, dann seine Aktion durchgezogen im besten Fall und hat dann quasi eine Runde gedreht, im wahrsten Sinne des Wortes, um halt alles wieder aufzuladen, sich in Position zu bringen und wieder einen Angriff zu starten. Mhm. Und weil du Macht gesagt hast, ich habe auch Luke immer gern mit Instinctive Aim, ich glaube, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, gespielt, wo du dann, wenn du ein Proton-Torpedo schießen wolltest, musstest du ja immer eine Zielerfassung machen.
Genau.
Und Instinctive Aim hat dir dann ermöglicht, dass du eine Macht ausgibst und musstest dann quasi nicht per Zielerfassung machen, sondern hat mit der Macht gezielt, so nach dem Motto.
Use the Force, Luke.
Genau.
Das Let go, Luke.
Können wir auch mal ansprechen. Die Autoren haben das immer auch sehr cool mit der Story von Star Wars verwoben, diese Fähigkeiten.
Ja, viele Sachen auf jeden Fall.
Ja. Also ich meine, da hast du ja auch quasi ein eigenes Podcast-Projekt damals gehabt, wo du die Piloten so ein bisschen beleuchtet hast und wo die Fähigkeiten herkommen könnten und so.
Ja, das Who's Who, richtig. Ja, das war eine Idee, die kam ja auf einem Turnier ganz spontan, weil jemand am Nachbartisch hatte was ist er denn geflogen? Ich glaube, das war der TIE Fighter mit Aiden Versio. Und er sagte dann sinngemäß, der Aiden, der schießt jetzt. Und der Aiden macht jetzt dies und das. Und der Aiden hier und der Aiden da. Und da bin ich irgendwann zu ihm hin. Ich hatte mein Spiel beendet. Er war gerade mit seinem Feld. Ich sage hier, sorry, du hast als gesagt, der Aiden. Du weißt schon, dass das eine Frau ist, oder? Das wusste ich gar nicht. Sag ich, okay, wie kommt das? Ich meine, hast du Battlefront nicht gespielt? Nee, gar nicht. Und da kam mir diese Idee zu sagen, es gibt ja viele Leute, die diese Piloten spielen, aber vielleicht gar nicht genau wissen, wo die herkommen. Und da habe ich mir halt dann wirklich zur Aufgabe gesetzt, jedes Schiff einzeln aufzunehmen und dazu in ein bis, ich sage, in einer halben bis in einer, keine Ahnung, Stunde teilweise komplett einfach ein bisschen Hintergrundbeleuchtung zu machen und dann auch deren Fähigkeiten so ein bisschen zumindest versuchen zu erklären. Das war ja teilweise dann auch, später wurde das wirklich schwierig, weil später hat man dann gemerkt, da wurden Fähigkeiten generiert, die dann vielleicht eher, ich sag mal, spielbezogen oder spielorientiert waren und dann weniger lore-lastig. Ja. Aber das hat mir viel Spaß gemacht damals. Ich muss auch sagen, ich bin traurig, dass ich irgendwann aufgehört habe, aber ich habe auch gemerkt, es wurde mir dann auch einfach zu viel. Oder ich habe halt Folgen gehabt, wo ich gesagt habe, ja, da kann man gar nichts zu sagen, weil das ist ein No-Name und da kann man auch nichts zu sagen, weil den gab es auch nicht. Aber vielleicht kann ich irgendwas über das 212. Bataillon sagen. Ja, das waren dann so meine Themen.
Ja, ich fand das immer faszinierend, dass es Leute gibt, die nur rein aus der Spielmechanik und aus der Freude am Spiel dieses Spiel auch gespielt haben. Also es ist ja für mich immer eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich halt so gerne in der Lore unterwegs bin und eben auch meine Listen dementsprechend gebaut habe. Aber so einfach Spiel, Leute, die es einfach gerne gespielt haben, Darf es ja auch geben.
Ja, absolut, ja.
Aus der Mechanik heraus. Ja.
Man kann hier quasi sagen, zu der Zeit, ja, ich war dabei, ja, es war somit eine der besten Turnierszenen, die es gab. Turniere wurden wirklich in großem Stil aufgebaut, private Turniere wurden gemacht, die dann halt eine offizielle Unterstützung bekommen haben vom Hersteller. Und es war eine schöne Zeit. 2018 bis 2021, das war eine gute Geschichte. Und dann kommen wir zu dem Moment, wo das erste Mal die Erschütterung der Macht gespürt wurde. Denn Asmodee hat das Spiel in andere Hände gegeben. Und zwar zu Atomic Mass Games, AMG kurz. Die hatten zu dem Zeitpunkt Marvel Crisis Protocol. Das war so das Spiel, was die damals primär gemacht haben. Also auch ähnlich vielleicht wie Star Wars Legion, auch mit kleinen oder wie heißt das andere, Shatterpoint, also auch mit kleinen nicht Schiffen, sondern mit kleinen Figuren, also Personen, die dann halt aus dem Marvel-Universum rund unterwegs waren. Und jetzt kommen wir quasi zum, ich sag's mal ganz bewusst negativ, zum Untergang von X-Wing, beziehungsweise vielleicht auch von Armada, denn bei X-Wing kam dann die Edition 2.5. Ein Trauerspiel. Ja. Wobei auch da, vielleicht kann ich ganz zu Beginn sagen, René und ich haben damals das Ganze sehr, sehr verteidigt. Wir haben gesagt, Das wird gut. Das hat viele Ecken und Kanten, aber vielleicht muss man da erstmal reinkommen. Weil das Spiel hat unglaublich viele Änderungen in gängigen Regeln mitgebracht, hat ein komplett neues Staffelsystem gemacht und viele andere, ja, ich sag mal, Änderungen auch. Also, wie hast du denn damals die 2.5, den Start, wie hast du das wahrgenommen für dich?
Das hat mich sehr beunruhigt, weil ich habe schon gesagt, ich war jetzt kein Turnierspieler oder so, hatte dahingehend ein paar Kontakte, aber habe eher selten mit solchen Leuten gespielt, weil Turnierlisten nicht unbedingt Flufflisten widerspiegeln. Ja, also da spielt man das, was gut passt und effizient ist, um Turniere zu gewinnen und nicht, weil man jetzt ein erzählerisches Spiel haben will. Aber ich hatte in meinem Umfeld schon so 2, 3, 4 Leute, die halt auch einfach gemütlich mit mir gespielt haben. Und die haben quasi instant aufgehört.
Das ist krass.
Und nicht, weil sie, ja, ich weiß nicht, die fanden die Regeln einfach kacke. So, und für manche war es überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man so ein etabliertes System, das ja irgendwie schon ein bisschen angeschlagen war durch den Wechsel zu 2.0, muss man ehrlicherweise auch sagen, jetzt komplett über den Haufen schmeißen kann.
Ja.
Und da gab es halt Regeländerungen und eine Sache, die ich wirklich oft von den Leuten gehört habe, ich kann jetzt keine generischen Piloten mehr spielen. So, da müssen wir jetzt gleich nochmal erklären, warum das so war. Aber ich habe von heute auf morgen quasi, also ich habe die 2.5-Regeln wirklich bis heute noch nicht einmal gespielt. Nicht, weil ich dem System keine Chance geben wollte, sondern weil die Leute da keinen Bock drauf hatten, mit denen ich gespielt habe. Und wir haben halt dann nur noch Legacy gespielt. Also quasi das klassische X-Wing 2.0. Ja.
Genau, es wurde nach dem Wechsel zu 2.5 hat sich eine kleine Gruppe gebildet an Menschen, die gesagt haben, wir möchten 2.0 weiterspielen, 2.5 ist uns nichts. Und es wurde quasi X-Wing Legacy ins Leben gerufen, wo quasi inoffiziell mit eigenem Punktesystem das alte Spiel weitergepflegt wurde. Das kam auch bei vielen sehr, sehr gut an, muss man an der Stelle auch zugestehen. Aber zu den großen Änderungen in 2.5, das war, also ich sag mal, die größte Änderung so im Regelsystem war eine sogenannte Road-Regel. Also man konnte, früher hat man quasi das Spiel so gespielt, der mit den wenigsten Punkten, also wenn du eine Staffel gebaut hast mit 200 Punkten und du hattest halt 100 90 und dein Gegner hatte aber 200 direkt, dann hast du immer die Initiative gehabt und dann wurde quasi vom kleinsten Pilotenwert, also vom unerfahrensten Piloten bis zum stärksten Piloten, wurden dann die Schiffe bewegt und dann haben die stärksten Schiffe angefangen zu schießen bis zu den unerfahrensten Schiffen. Und das wurde mit der Road-Regel etwas es wurde etwas unentspannter, weil du jetzt im Grunde deine Manöver geplant hast, aber du wusstest gar nicht, ob du anfängst, weil es gab einfach nicht mehr diesen Initiativbonus, wenn du weniger Punkte hattest oder so. Nein, du bist sogar bestraft worden, wenn du weniger Punkte hattest. Du konntest eine Staffel nicht mehr mit 200 Punkten bauen, sondern am Ende nur auch mit 20 Punkten. Gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Und wenn du dann weniger Punkte hattest, dann hat dein Gegner schon mal einen Siegpunkt gehabt. Na, der hat dann einfach schon mal gewonnen, oder einen Punkt mehr gehabt an der Stelle. Und dieses Road war dann so, na, ich habe mein Manöver geplant und dann wurde gewürfelt. Und dann wurde, je nachdem, wer diesen Würfelwurf gewonnen hat, hat dieser Spieler dann auch angefangen mit seinen Bewegungen. Und das konntest du halt also nie wirklich im Vorfeld planen. Du musstest also jedes deiner Manöver quasi mit allen Eventualitäten überdenken. Meines Erachtens nach heute hat das dem Spiel eine ganze Menge mehr taktische Tiefe gebracht, aber es wurde langatmiger dadurch, weil halt jeder natürlich ganz anders da über seine Manöver drüber nachgedacht hat.
Ja, und da haben sie sich vielleicht auch ein bisschen ins Knie geschossen, weil X-Wing ja schon ein System war oder so auch entwickelt wurde, dass man relativ schnell spielen konnte. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Turnierregeln waren, wie lange so eine Runde gedauert hat, aber das hast du schnell gelernt und konntest es auch schnell über die Bühne bringen. Ja. Wenn man jetzt mal das mit anderen, ich sage jetzt mal Tabletops, ob das jetzt wirklich ein Tabletop ist, kann man sich streiten, wie gesagt, aber sagen wir einfach mal, wenn du das jetzt mal mit Battletech, Warhammer und so vergleichst, das sind Spiele, die alle wesentlich länger dauern als, ich sage jetzt mal, eine Dreiviertelstunde oder so. Ja. Und ja, da war es halt vielleicht zu komplex dann plötzlich.
Ja, es wurde auf jeden Fall komplexer dadurch, also natürlich taktischer und es gab auch viele, die das auch sehr gut gefunden haben, aber ein Spiel hat halt sonst immer 75 Minuten gedauert und jetzt wurden auch noch sogar Runden, also Maximalrunden eingeführt. Du konntest also maximal 12 Runden pro Spiel spielen, hast du ganz, ganz selten erreicht, weil entweder war die Staffel früh genug kaputt, weil man halt viel intensiver aufeinander zugeflogen ist. Oder man hat halt durch eine neue Ergänzung das Spiel schnell für sich entscheiden können, und zwar durch das Szenario-Game. Also wir haben jetzt plötzlich in jedem Spiel nicht nur den Gegner gehabt, mit dem wir punkten konnten, sondern auch zum Beispiel sowas wie, dass ich irgendwelche Satelliten einsammeln musste oder für mich markieren musste. Und dann habe ich am Ende der Runde, also am Ende jeder Spielrunde, habe ich dann einen Punkt für diesen Satelliten bekommen. Und wenn ich am Ende der Runde 20 Punkte hatte, dann habe ich das Spiel gewonnen, unabhängig, ob der Gegner schon platt war oder nicht. Und das war halt etwas, das haben viele auch etwas negativ gesehen, weil es sehr viel, also du konntest halt auch auf Turnieren nicht mehr ohne diese Regel spielen, also ohne dieses Szenariospiel. Und das haben viele wenig gefeiert, weil na, damit hast du halt, also meines Erachtens nach hast du damit ganz, ganz starken Spielern ein bisschen die Möglichkeit genommen, schnell zu gewinnen, aber den etwas schwächeren Spielern vielleicht eine Möglichkeit gegeben, schneller zu oder überhaupt mal zu gewinnen. Ja, also das fand ich jetzt im Nachgang auch gar nicht so schlecht, aber es wurde halt auch sehr, sehr, ich sag mal, gehasst von dem einen oder anderen.
Ich kann mich auch erinnern, das war doch diese Bump-Regel, haben sie doch noch geändert, oder? Dass wir Schiffe zusammenstoßen. Das war früher so, dass sie, also sagen wir mal, ein X-Wing und TIE Fighter fliegen ineinander rein, dann durften sich die nicht mehr beschießen gegenseitig.
Genau.
Wo ich mich immer gefragt habe, naja, kriegen die jetzt keinen Schaden oder so? Oder nee, die durften halt nicht mehr aufeinander schießen und haben ihre Aktionen verloren. Das war bei Road dann anders, bei 2.5,
genau,
oder?
Das war bei Road anders. Wenn die ineinander geflogen sind, dann durfte, also da gab es dann auch so zwei Varianten. Wenn du, viele haben diese Bump-Regel, so hat sich das damals genannt, auch in 1.0 und auch in 2.0, du hast teilweise ein Schiff ganz bewusst in den Gegner fliegen lassen, damit der Gegner abgehalten wird, sich zu bewegen.
Ja, das und war natürlich, Aktionen zu machen auch.
Und Aktionen zu machen. Also es war natürlich auch ein taktisches Element. Ja. Und hier war es dann so, du bist in den Gegner reingeflogen und dann konntest du eine Stressaktion machen. Das heißt, du konntest einen Fokus nehmen, also um deinen Angriff oder deine Verteidigung zu verbessern, musst was danach aber gestresst. Ne? Das war ein Element, das konnte ganz gut funktionieren, aber jetzt kam halt der Zusatz, du konntest danach trotzdem auch in dieser Reichweite 0, nannte sich das, konntest du angreifen. Und das haben, also du hattest keine Bonusse, du konntest also nicht irgendwie zusätzliche Würfel nehmen oder sowas, aber du konntest auch deine zusätzlichen Token, also den Fokus, konntest du auch nicht ausgeben. Das heißt, du warst wirklich auf deinen initialen Wurf, warst du reduziert. Das kann natürlich auch mal gut gehen für jemanden, der angreift und dann hast du plötzlich halt eigentlich taktisch versucht, diesen Gegner zu blocken und er hat dich doch ein Schiff zerstört. Das wurde sehr, sehr negativ aufgefasst.
Was ich aber eigentlich anfangs eine ganz coole Sache fand, weil für mich war das immer total unlogisch, dass Schiffe völlig unbeschadet aus so einer Kollision rausgehen.
Ja.
Und das fand ich eigentlich relativ stimmig. Aber wie gesagt, ich war halt nicht auf Turnieren unterwegs. Und wenn sich so ein Regelsystem erstmal über Jahre eingeschliffen hat und die Leute halt auch wirklich solche Bump-Listen gespielt haben, denen hat man halt solche Listen quasi richtig versalzen halt.
Das ist richtig. Und dann gab es ja noch die Ergänzung, wenn du in ein freundliches Schiff geflogen bist, also du hast versehentlich dein eigenes Schiff berührt am Ende deiner Bewegung, dann hast du ein oder dann musstest du für einen Schaden würfeln. Dann hast du gucken müssen, passiert mir jetzt was? Ich habe eine Wahrscheinlichkeit, dass mir was passiert oder halt nicht. Und ich durfte dann keine Aktion machen. Das heißt, wenn du in dich selbst geflogen bist, dann hat die Bump-Regel quasi funktioniert. Aber naja, also das war so etwas, das war am Ende, ich sag mal, rein aus dem Seniastischen vielleicht auch gesehen, war das sehr sinnvoll, dass die Schiffe ganz nah aneinander stehen und sich beschießen können. Aber dieses, naja, dann kriegst du halt einen Schaden, wenn du in dich selber reinfliegst, aber wenn du in den Gegner reinfliegst, nicht. Schwieriges Thema. Also ist halt auch etwas gewesen. Das kam halt noch erschwerend hinzu.
Ja, und Sepp hatte keinen Sinn mehr.
Ja, Sepp Aurelius hatte keinen Sinn mehr. Der hat ja immer gesagt, wenn du auf Range 0, also in der Reichweite 0, den Gegner berührst, dann konntest du halt dann noch einen Angriff durchführen. Der konnte auch dich angreifen dann ergänzend. Das heißt also, der hat genau das gemacht, was diese Regel dann später gemacht hat. Ich glaube, er wurde dann so ein Ticken verbessert.
Irgendwie wurde er ratiert auf jeden Fall.
Ja, aber es war halt, das war wenig sinnvoll, muss ich an der Stelle zugeben, ja. Vielleicht ganz kurz zu diesem Staffelbausystem. Wir haben ja jetzt gesprochen, in Edition 1 waren das 100 Punkte mit festgesetzten Punkten pro Karte. In Edition 2 waren es dann 200 Punkte, wo die Punkte variieren konnten, im Laufe der Jahre mal hoch, mal runter gehen. Und jetzt in Edition 2.5 waren es 20 Punkte. Hier wurde dann das Ganze ergänzt. Du hattest 20 Punkte, die du für Schiffe ausgeben durftest oder für Piloten und Schiffe und hattest noch zusätzlich pro Schiff, respektive pro Pilot, einen sogenannten Loadout-Wert. Das heißt also ein beispielsweise Darth Vader, der hatte einen Loadout-Wert, ich sage jetzt irgendeine fiktive Summe, weil ich es aus dem Stegreif nicht weiß, von 40 Punkten und er konnte dann für 40 Punkte noch Ausrüstungsslots befüllen. Zum Beispiel konnte der irgendeine Rakete mit aufs Schiff nehmen oder, keine Ahnung, ein zusätzliches Schild oder sonstiges in der Richtung. Und das war auch etwas, und da sehe ich jetzt auch retrospektiv einen der größten Knackpunkte, weil dadurch hat die Varianz gefehlt und, du hast es gerade schon angedeutet, Tom, dadurch wurden uns auch die No-Name-Piloten genommen, weil die teilweise so bepunktet waren, dass du einen Luke mit 5 Punkten gespielt hast, aber der Pilot der roten Staffel, der weit schlechter war wie Luke, der hatte dann plötzlich auch 5 Punkte gekostet. Also mal als Beispiel, es muss jetzt bei dem nicht gewesen sein, aber so prinzipiell.
Ja, und ein Problem, was es da auch gab, du musstest halt quasi die Schiffe maximal ausrüsten. Also ich sage jetzt mal, wenn die einen Torpedoslot haben, hast du ein Torpedo mitgenommen und einen Astromech und einen Astalent oder wie auch immer. Und das hat dann zwangsläufig dazu geführt, dass du 1000...
Gar keinen Platz mehr
hattest. Ja, das auch, aber auch 1000 Regeln mitgenommen hast. Weil jeder Slot hat quasi dein Schiff erweitert um eine Upgrade-Karte und die haben teilweise eigene Regeln nochmal mitgebracht. Und das hat es jetzt Einsteigern nicht unbedingt leichter gemacht. Also als ich angefangen habe zu spielen, hat man mir gesagt, du nimm erstmal lieber wenig Zeug mit, weil es dir einfach leichter fällt, dann erstmal ins Spiel reinzukommen. Und hier wurdest du dann quasi echt erstmal richtig erschlagen von, ja, ich sage jetzt mal einfach 20 Sonderregeln mit irgendwelchen Karten und Upgrades und bla und bla und wusstest gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Also habe ich zumindest gehört.
Ja, es ist auch so. Also es wurde zwar irgendwie nach außen kommuniziert, dass es ja viel zugänglicher jetzt werden würde dadurch, weil natürlich auch viele, es gab dann auch so Pre-Build-Karten, das waren also Piloten, die quasi einfach schon fertig konzipiert waren. Da stand alles auf einer großen Karte. Es war so Tarot-Kartengröße. Da stand dann alles schon drauf. Und das waren auch eigentlich ganz coole Piloten teilweise. Also das war schon nicht schlecht, aber die alteingesessenen Spieler, die schon aus 1.0-Zeiten mitgekommen sind, die wollten halt einfach ihre Piloten so bauen, wie sie es für richtig halten. Es wurde schon auch, war schon in 2.0 schon ein Thema, das halt dann auch mal gesagt worden ist, naja gut, jetzt nehmen wir mal dem Vader den Raketenslot weg. Warum? Oder wir nehmen, also jetzt mal was ganz Banales, ist nie passiert, wir nehmen dem X-Wing seinen Astromech-Slot weg. Ja, also das hätte man machen können, rein aus den Möglichkeiten. Und die 1.0-Spieler haben halt ganz klar gesagt, das finden wir blöd. Die 2.0-Spieler haben dann bei 2.5 gesagt, das ist dann noch beschissener. Also wir hatten schon so ein bisschen Verlust gehabt an Spielern. Und 2.5 hat halt da vieles wirklich kaputt gemacht. Also dieser Untergang hat hier begonnen.
Ja, man muss auch sagen, die Pressekonferenzen, die AMG da gemacht hat, waren am Anfang auch sehr suboptimal. Also die haben nicht besonders empathisch mit der Community kommuniziert, sage ich jetzt mal.
Richtig.
Und viele haben das als sehr arrogantes und ignorantes Auftreten.
Ja, es war ein Affront. Also es war wirklich der Moment, wo Spielern gesagt worden ist, also auch sinngemäß, wenn du keinen Bock hast, dann spielst du halt nicht. Ja, also so ungefähr, wir brauchen dich nicht. Und das ist halt natürlich ein Schlag ins Gesicht gewesen für viele der Spieler. Gerade auch Spieletester, die aus den eigenen Reihen gekommen sind, die sind gar nicht mehr gefragt worden, ob sie hier das Spiel testen möchten. Das wurde einfach übergangen und man hat halt das Spiel quasi ohne einen, oder nicht ohne, aber zumindest ohne die typischen Spieletester hat man dieses Spiel einfach auf den Markt geworfen. Hätte man da vielleicht den einen oder anderen mehr mit reingenommen, hätte es zumindest besser werden können, denke ich mal.
Ja, also da muss ich auch sagen, ich bin ja bis heute noch in den lokalen Gruppen so hier in der Region drin. Du bist ja auch dabei. Mhm. Da waren Leute, die haben seit 1.0 waren die Playtester und AMG hat die quasi, naja, gekündigt,
kann ja, man sagen. Ignoriert. Ja. Also die wurden einfach völlig nicht mehr ignoriert.
Angesprochen. Die wurden weder angeschrieben, noch wurden die Meinungen zu dem Spiel gehört oder die Verbesserungsvorschläge. Und da hat man sich sehr große Feinde in der Community geschaffen, weil das natürlich bis zum Schluss jetzt Leute waren, die sehr lautstark gegen AMG gewettert haben, gegen 2.5 gewettert haben, teilweise auch zu Recht. Und die jetzt natürlich dastehen und sagen, Ich hab's ja gleich gesagt,
genau. Ja. Ja, dann kam natürlich auch, ich denke, jeder, der jetzt auch so ein bisschen auf die Zeiten geachtet hat, die ich genannt habe, so ab 2021, 22, 23, das war natürlich auch Corona. Ja, die Zeiten haben das Spiel natürlich auch, haben es fürs Spiel auch nicht leicht gemacht, gerade in der Turnierszene, wobei sich da Abhilfe geschaffen wurde. Und zwar wurde X-Wing plötzlich per Tabletop Simulator gespielt und plötzlich hast du Spiele gespielt, oder Gegenspieler gespielt weltweit. Plötzlich hast du dich morgens um 3 Uhr an den Rechner gesetzt, damit du gar gegen den Amerikaner spielen kannst, der gerade halt aufsteht, ja, oder der gerade, keine Ahnung, seine Mittagspause macht. Entschuldigt, wenn ich jetzt nicht die Zeitzonen kenne, aber sowas halt in die Richtung. Und Tabletop Simulator war echt so auf dem Vormarsch in dem Zeitpunkt. Es wurden super viele Turniere damit gemacht. Also es gab halt auch eine Community, die versucht hat, dieses 2.5 so gut wie es geht zu nutzen. Und es ist eine super Weiterentwicklung gewesen. Es sind auch hier ein paar wenige neue Schiffe in der Zeit rausgekommen. Es sind eher so Cardpacks rausgekommen.
Aber so neu waren die gar nicht.
Ja, also ich sag mal, jetzt zuletzt, also der letzte Release war ja hier der Z95, der Klone. Also, und der Rogue-Class Starfighter, das Schiff von Cat Bane.
Genau, muss man aber dazu sagen, das waren Schiffe, die hatte Fantasy Flight schon in Entwicklung gehabt zu 2.0 Zeiten und die wurden dann von AMG nur noch veröffentlicht. Also AMG hat selber eigentlich kein einziges Schiff rausgebracht selbst.
Also richtig, so wirklich, also eine komplett eigene Entwicklung, also ja, meine ich auch, kommt hin, dass die da nichts rausgebracht haben. Und das war, was sie dann gemacht haben, das sind so Doppelpacks, dass du halt in jedem, dass du in den meisten Päckchen dann zwei Schiffe drin hattest, aber plötzlich wurde es auch teuer. Plötzlich hast du für so ein Päckchen 40 Euro ausgegeben. Also hast du zwei Schiffe, hast du pro Schiff 20 Euro ausgegeben und da waren teilweise, da war ja sonst nichts drin. Also was auch rauskam, der YT 2400, eins der schönsten Schiffe überhaupt, wurde quasi re-released mit 2.5. Da war ein Schiff drin, das große Schiff, YT 2400, klar. Da waren zwei Piloten drin. Also zwei Piloten, die als, das ist nämlich auch noch eine Erweiterung gewesen, die quasi noch einzeln bestückt werden konnten mit Loadout-Punkten, aber auch zwei Karten, die halt schon vordefiniert waren. Also diese kurzen Pre-Build-Karten. Und das war's. Vielleicht noch ein paar kleine Zusätze, aber und der hat, glaube ich, 50 Euro gekostet. Das ist eins der ersten Schiffe, die ich mir mit in X-Wing nicht mehr gekauft habe. Einfach, weil ich den schon zweimal hatte. Und dann halt auch einfach mir das Ganze quasi einfach vordefiniert im Netz hinterlegt habe und dann ausgedruckt habe. Auf den Casual-Spielen, die ich dann noch gemacht habe, war das auch kein Thema. Den hätte ich eh nie mit auf ein Turnier genommen. So gut war er dann leider am Ende doch
nicht. Ich wollte gerade sagen, der gerade der, den haben sie ja total beschnitten. Also der hat ja auf eine sehr spezielle Weise funktioniert. Ich glaube, den hat man super gern mit Trickshot und so gespielt. Und also war nicht mehr mein Dash Render.
Ja, und der war halt auch so auch kaum noch spielbar. Also auch selbst mit den Veränderungen später, die klangen zwar interessant, waren aber mit dem Schiff einfach sehr, sehr schwierig.
Ja, was sie dann noch gebracht haben, war die Starter-Sets, wo du quasi vier Schiffe für Rebellen und vier Schiffe für Imperium bekommen konntest, was aber extrem teuer war auch wieder. Also ich glaube, die haben
80 Euro
gekostet. Ja. Und jetzt reden wir jetzt, die haben vier Schiffe für 80 Euro re-released, die du auf dem Gebrauchtmarkt, ich sag jetzt mal einzeln für 8 Euro bekommen hast. Ne? So, also sehr billige Schiffe, teilweise normale TIE Fighter, die hast du für 4-5 Euro teilweise gekriegt. Und naja, das war gut, nicht so.
Man muss dem jetzt zugestehen, da war natürlich dann auch ein komplettes Regelwerk drin, ein gedrucktes, da waren auch die ganzen Hindernisse drin, die man braucht. Das war ja im Grunde wirklich ein Starter-Kit für Neuanfänger. Aber trotzdem für 80 Euro war das halt schon ein Preis, der jenseits von Gut und Böse war. Und damit hast du auch nicht wirklich viele neue Spieler angelockt. Die haben sich dann halt eher an dem bedient, was du vorhin zum Beispiel gesagt hast, Kleinanzeigen. Mhm. Die haben dann halt wirklich riesen Staffeln für in Anführungsstrichen kleines Geld gekauft.
Also ich muss sagen, ich hab jedes Release, so wie du auch, aber ich habe mir nicht mal ein Fünftel davon neu gekauft.
Da hast du mehr richtig gemacht als ich.
Und was auch noch rauskam über AMG sind die Szenarios.
Ja, genau. Also, ja.
Genau, das fand ich zum Beispiel auch cool, aber das ist natürlich nichts, was du womit du die Leute abholen kannst. Das wäre vielleicht ein ganz nettes Nebenbei-Produkt gewesen. Aber es ist gerade so ein turnierorientiertes System wie X-Wing, das halt war, hätte eigentlich was anderes gebraucht, sage ich jetzt mal.
Ja. Also diese Szenarios, das war ja dann sowas wie auch Angriff auf den Todesstern oder Battle over Coruscant. Das war schon cool. Das hat auch schon Spaß gemacht. So ist es nicht. Mhm. Ja, wenn man dann so diesen Todessterngraben dann reinfliegt mit seinem X-Wing und muss irgendwie schaffen, allen Angriffen auszuweichen. Das hat schon Spaß gemacht. Aber es war halt etwas, was du, das hast du privat gespielt. Das konntest du nie turniertechnisch spielen. Das hat sich einfach nie rentiert. Also ganz, ganz schwieriges Thema.
Und da sind wir vielleicht auch irgendwie beim Thema AMG nochmal, die ja mit Marvel Crisis Protocol eigentlich auch kein Wettkampfsystem haben. Das ist halt eher ein erzählerisches Spielen, Szenario-Play. Shatterpoint spiegelt das ja auch ein bisschen wider. Und man muss schon sagen, also ich habe das immer so gesehen, dass dieses Spiel nicht kaputt gegangen ist, weil AMG so schlimm ist, sondern weil es AMG aufs Auge gedrückt wurde. Und ja. es war für mich immer relativ offensichtlich, dass die gar keinen Bock und vielleicht auch gar nicht die Manpower und die Kapazitäten haben, all diese Systeme, die sie jetzt auf einen Schlag bekommen haben, zu versorgen.
Man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, dass natürlich Asmodee damals mit dieser Weitergabe an AMG, was ja quasi dazugehört, also Asmodee und AMG, das ist ja trotzdem, das ist ja eine Unterfirma von denen, und die haben halt trotzdem viele der ursprünglichen Spieleentwickler, haben sie ja dann entlassen. Die sind ja dann, also die wurden einfach nicht mehr mit ins neue Unternehmen übernommen oder beziehungsweise an die neue Spieleentwicklung übernommen. Und da hat man halt dann Leute dran gesetzt, die dann vielleicht weniger Erfahrung damit hatten. Und das hat man dann halt auch gemerkt. Und sie aber haben halt einfach die Kommunikation auch ausgelassen.
Also, damit wir uns jetzt nicht in die Nesseln setzen, ich glaube, dass Asmodee auch gar nicht schuld war, sondern Asmodee wurde doch von der Embracer Group aufgekauft.
Richtig.
So, das ist so. Und die haben quasi Neustrukturierungen gemacht und haben gesagt, naja, so ein Blödsinn, wir machen jetzt alle Miniaturenspiele, die irgendwas mit Star Wars zu tun haben, bringen wir unter ein Dach. So, man hat es quasi alles wegrationalisiert, was ging. Wollte da irgendwie den Umsatz optimieren oder was auch immer sie sich gedacht haben. Und im Zuge dessen hat AMG eben all diese Lizenzen bekommen, aber deswegen halt nicht unbedingt mehr Ressourcen, Mitarbeiter oder sonstige Kapazitäten aufbauen können.
Richtig, und richtig.
Das war halt retrospektiv gesehen ein absolutes K.O.
War's. Also ich glaube, das größte K.O. oder die größte K.O.-Situation, die AMG hatte, im Endeffekt war aber auch die fehlende Kommunikation. Ja. Und das ist etwas, was glaube ich, jeder, ob das deutschsprachige Podcast ist, ob das ein amerikanischer Podcast ist, ob es ein polnischer ist, ist egal. Das war etwas, was alle gesagt haben. Kommunikation war hier einfach 0,0 gar nicht. Man hat nicht gesagt, hey, wir wollen hier was Neues rausbringen. Man hat es einfach rausgebracht. Man hat es plötzlich angekündigt und es war da. Und diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, die war auch einfach nicht vorhanden. Selbst Turniere wurden anfangs überhaupt nicht supported. Etwas, wo du richtig Asche hättest mitmachen können, weil die Leute da ja hinfahren und Bock zu hatten. Plötzlich hattest du keine offizielle Turnierunterstützung mehr. Die wurde erst nach und nach, also ich glaube erst Anfang oder Mitte 23 kamen erst die ersten unterstützenden Dinge wieder raus. Ja, und dann war das einfach, da war das Kind schon in den Brunnen gefallen und es hat einfach nicht funktioniert. Und wenn man AMG in diesem speziellen Fall was vorwerfen darf, dann ist es wirklich das, dass man einfach vergessen hat, mit denen zu sprechen, die das Spiel spielen und nur noch aufs Geld achten musste. Ja, hat mit Sicherheit auch alles was mit der Embracer Group zu tun. Das können wir jetzt natürlich an der Stelle nur mutmaßen, aber da haben sie halt einfach, damit haben sie verloren am Ende des Tages.
Ja, zumindest war die Kommunikation nicht so, wie sich die Leute gewünscht haben. Also Richtig. Ich kann mich schon erinnern, dass mal jemand von AMG dann im Stream saß und da irgendwelche Schiffe angemalt hat und so. Aber es war halt nicht so, wie man es von FFG gewohnt war.
Ja, also bis die erste Website überhaupt kam, das hat ja auch ewig in 3 Tage gedauert, bis man da irgendwelche Informationen hatte. Die waren dann später auch sogar ganz gut. Also es war dann auch, wie sie dann erst Pakete oder Päckchen quasi vorgestellt haben. Manchmal haben sie bei Insta oder bei Twitter heute X, haben sie einfach mal ein Bild von irgendeiner Karte released und haben gesagt, das kommt dann irgendwann. Und da hast du plötzlich gesagt, ach guck mal, kommt ein neues Schiff oder da wird ein Schiff angekündigt quasi dadurch. Ohne, dass man es halt irgendwie und offiziellen hatte, sondern einfach mal hat eine Karte reingeworfen. Zack, bitteschön, deal with it.
Ja, und das facht natürlich die Community gleich mal an. Die spekulieren dann, man spricht drüber und schon lebt das alles.
Das ist richtig. Und dann kommen wir zum offiziellen Abschluss von X-Wing und auch von Armada. Ich habe es am Anfang angekündigt, am 13.06.2024 wurde, ich habe es eher durch einen Facebook-Post mitbekommen, der in irgendeiner Gruppe geteilt wurde, in der ich bin. AMG hat auf ihrer Webseite angekündigt, wir stellen beide Spiele ein. Nach langem Überlegen, nach langem drüber hinweg philosophieren, hat man sich entschlossen, beide Spiele einzustellen. Ja, und das war wirklich, das war ein Schlag, der endgültige Schlag ins Gesicht. Aber ich sag mal, wo Trauer ist, da ist ja auch noch Hoffnung. Gehen wir gleich aber nochmal drauf ein. Aber wie hast du das damals oder was damals vor ein paar Wochen wahrgenommen? Wie war das? Hast du das überhaupt für dich? War das etwas, wo du überrascht warst?
Nee, ich war überhaupt nicht überrascht. Ich war überrascht, dass es nicht Freitag der 13., sondern Donnerstag der 13. war. Aber Nein, man hat es ja schon mitbekommen über Monate, über Jahre, dass keine Releases mehr kamen, dass der Support relativ schlecht war, keine Turnierunterstützung mehr, dass wirklich Spieler, die man so in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat, die, weil die in Podcasts aktiv waren oder auf den Discord-Servern oder wo auch immer, dass die sich zurückgezogen haben vom System, plötzlich ganz andere Projekte verfolgt haben. Und man hat halt immer gehofft, es kommt noch was, es kommt noch was. Bei Armada war das eine andere Geschichte, weil Armada war immer ein Stiefkind, ein noch nischigeres System. Und da war man mehr oder weniger gewohnt, dass der Support relativ schlecht war und die Releases sehr weit auseinander. Aber ja, also es war halt ein langsamer, schleichender und sehr schmerzhafter Tod für beide Systeme. Für X-Wing noch viel mehr als für Armada. Und im Prinzip hat mich das überhaupt nicht mehr überrascht. Aber man hat natürlich immer noch gehofft, dass aus dem Nichts jetzt vielleicht doch noch mal was kommt oder dass sie wenigstens noch mal die Alpha-Klasse re-releasen oder so. Das hatten sie ja angekündigt, aber ist dann jetzt auch nicht mehr passiert. Und ja, wie habe ich das wahrgenommen? Ich fand es ein bisschen lächerlich, die Begründung, die sie geliefert haben. Es wurde nämlich auf die Nachwirkungen der Pandemie geschoben und darauf, dass es sehr, sehr viel teurer geworden sei, solche Schiffe zu produzieren, vor allem pre-painted und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie viel da wirklich dran ist. Also es kann mir schon vorstellen, dass die Kosten, die Logistik und so nicht günstiger geworden sind.
Mit Sicherheit.
Das glaube ich denen schon, aber dass es ausschließlich daran lag, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube es ehrlicherweise auch nicht. Also ich glaube einfach, dass man hier gemerkt hat, dass man sich vielleicht einfach zu sehr in eine Richtung bewegt hat, aus der man nicht mehr rauskommt oder zumindest nicht mehr ohne viel finanziellen Aufwand rauskommt. Und dann hat man vielleicht eher gesagt, naja, dann lassen wir es halt einfach sterben. Und man hat jetzt angekündigt, dass das Organized Play, also quasi die offizielle Turnierunterstützung, noch bis zur Adepticon im März nächsten Jahres durchgeführt wird. Das heißt, es gibt bis dahin noch offizielle Unterstützung von AMG, was dann am Ende heißt, naja, es ist einfach, man kriegt halt irgendwelche Turniersets mit irgendwelchen Karten oder vielleicht sogar auch mit irgendwelchen Schiffchen oder irgendwelchen anderen Kleinigkeiten, die man dann vielleicht im Nachgang gar nicht mehr braucht oder gar nicht mehr nutzen kann. Ja, das ist quasi so das offizielle Ende von diesem Spiel, was aber nicht heißt, dass das Spiel jetzt stirbt, weil es inoffiziell weitergeführt wird. Ich weiß nicht, hast du da was mitbekommen?
Ja, dass sich da so Gruppen formieren, habe ich schon mitbekommen. Also gerade bei Armada, da gibt es jetzt auch das Legacy-Projekt, das gibt es schon eine ganze Weile. Das geht auch richtig gut ab. Also da ist die Versorgung mit 3D-gedruckten Schiffen sehr, sehr gut. Und auch die Erweiterung, die Kartenerweiterung, man kann sich da auf Etsy quasi Karten drucken lassen und Pappe drucken lassen und so. Und das ist cool. Und bei X-Wing habe ich auch mitbekommen, dass sich was tut. Aber da hast du vielleicht noch mehr Ahnung.
Ja, also da ist es aktuell so, dass sich ganz viele große Spieler weltweit zusammengerafft haben, gesagt haben, okay, wir wollen dieses Spiel nicht aussterben lassen. Es ist quasi ich glaube, das sind verschiedene Großmeister, auch der Weltmeister, der amtierende und letzte offizielle Weltmeister kommt aus Deutschland an der Stelle. Der ist, glaube ich, da auch mit drin. Und man hat sich jetzt gesagt, okay, wir schauen erstmal, was können wir machen. Wir prüfen erst auch mal, ich hatte vorhin schon dieses Legacy-System angesprochen, was 2.0 weitergeführt hat. Und man prüft jetzt gerade die Vor- und Nachteile beider Systeme. Wie kann man quasi das Beste vielleicht rausholen? Packt man sich zusammen, um ein großes System zu machen? Man sagt natürlich auch punktetechnisch, dass man halt einfach auch X-Wing-Punkte immer wieder neu baut, die man dann auch immer mal wieder wechselt. Man möchte hier also dieses System trotzdem weiterleben lassen. Es war jetzt sogar schon die Rede davon, dass man ja überlegen könnte, vielleicht auch wirklich neue Schiffe rauszubringen, die man dann quasi mit einer Druckdatei in die Welt rauswirft, wenn man damit keinen Umsatz generiert, sondern einfach sagt, hier, lasst uns neue Schiffe basteln, um da vielleicht auch einfach hier entsprechend weiterzukommen. Das finde ich spannend, das finde ich super interessant und ich werde da auch zumindest mit einem Ohr weiter dranbleiben. Für mich ist aber aktuell, muss ich auch an der Stelle ganz klar sagen, das Thema X-Wing auf, ich sag mal, ja, schon, es ist nicht gestorben. Das ist nicht, also ich habe einen Teil meiner Sammlung mittlerweile sogar verkauft, weil ich einfach auch mich jetzt mit gerne mit dem Star Wars Unlimited beschäftigen wollte und ich auch einfach nicht mehr alle Fraktionen gespielt habe. Ich auch den Platz nicht mehr habe und deshalb bleibe ich jetzt bei den Rebellen, beim Imperium und bei Scum. Also ich bleibe bei den Ursprungsfraktionen und werde da auch weiter immer mal vielleicht privat spielen, aber zumindest jetzt nicht mehr auf offiziellen Turnieren in irgendeiner Form, weil dafür ist es einfach nicht mehr mein Spiel. Das hat letztes Jahr aufgehört, als ich in Köln war, das war der World Qualifier. Da habe ich auch ganz gut abgeschnitten. Ich glaube, ich war Platz 32 oder sowas, war also schon in der höheren Liga, habe sogar schon noch was in die Hand gedrückt bekommen, so ein bisschen Pappe und so. Aber es hat für mich einfach den Reiz mittlerweile auch so ein Stück weit verloren. Aber ja, wie gesagt, wo Asche ist, da kann auch ein Phönix auferstehen. Vielleicht passiert ja irgendwann nochmal was.
Ja, hoffen wir es mal. Also ich fürchte aber fast nicht. Also man kann ja jetzt den Leuten auch unterstellen, okay, man killt das System jetzt, um in der Zukunft auch die Möglichkeit zu haben, was Neues wieder zu machen in der Richtung. Weiß ich nicht, das halte ich für erstmal sehr verschwörerisch, aber naja, das Problem ist halt immer mit so Systemen, die dann nicht mehr offiziell supportet werden, die sterben halt einfach mit der Zeit aus.
Also, ja, also zumindest wird es halt nicht leichter dafür.
Genau, und, ist vielleicht besser ausgedrückt.
Wir müssen halt jetzt einfach wirklich schauen. Wie gesagt, wenn sich da jetzt aus diesem inoffiziellen Weiterführen was bildet, was gut funktioniert, vielleicht greift ja irgendwann auch mal jemand das auf oder vielleicht wird ja auch irgendwann mal diese Marke X-Wing irgendwie weiter veräußert. Kann ja auch passieren. Also wir wissen es nicht. Der Blick in die Glaskugel ist hier sehr trübe, eigentlich gar nicht vorhanden, wenn man ehrlich ist. Aber
also,
schauen wir mal.
Das wäre tatsächlich mein Wunsch, dass man das macht, was große Konzerne selten oder nie machen, nämlich ein paar von der Community anfragt, habt ihr da Bock drauf, vielleicht sind ja da Spieleentwickler dabei oder so und dass ein kleines Spielestudio an die Lizenz kommt und das wirklich mit Leidenschaft und mit der Leidenschaft, die das Spiel eigentlich auch verdient hat, weiterführt. Das wäre, glaube ich, die allerbeste Lösung für das System.
Das wäre super.
Aber ich weiß nicht, ob das realistisch ist.
Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und ich glaube, wir beide sind mit Sicherheit gespannt. Und sollte es hier sich doch irgendwas mal tun, dann werdet ihr das mit Sicherheit in irgendeiner News-Folge auch von Daniel hören. Oder vielleicht setzen wir uns auch nochmal zusammen, um über sowas zu sprechen. Aber ich glaube, jetzt haben wir euch so ein bisschen näher gebracht. Was war eigentlich dieses X-Wing? Wir haben ein bisschen wenig über Armada gesprochen, einfach weil X-Wing halt unser Thema ist. Ja, ist halt einfach so, aber ihr habt ja mitbekommen, selbst Armada wurde auch stiefmütterlich behandelt, selbst als es offiziell unterstützt wurde.
Ja, schon bei FFG war das schwierig, obwohl die Erweiterungen, die dann bei AMG rauskamen, auch nicht gut waren, muss man echt sagen. Also die waren sehr overpowered teilweise und also,
das aber, klingt so ein bisschen als nicht durchdacht irgendwie.
Ja, es hat mich auf jeden Fall nicht davon abgehalten, bis jetzt noch alles zu behalten, größtenteils. Also ich habe beide Spiele komplett. Aber mal schauen. Tut mir aktuell noch sehr schwer, was abzugeben.
Verstehe ich irgendwie. Hat bei mir auch länger gedauert. Aber naja. Ihr lieben Zuhörenden, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das war eine coole Folge, danke, dass ihr uns da so ein bisschen mitgenommen habt, dann lasst uns das gerne wissen, schreibt uns gerne einen Kommentar auf Insta oder auch gerne über eure Podcast-Plattform, auf der ihr das Ganze hört. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da für den gesamten Podcast oder auch für die einzelnen Folgen. Ich glaube, das geht mittlerweile zumindest bei Apple auf jeden Fall auch. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann gerne über Instagram oder auch über unsere E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes hier findet. Ja, hast du noch was zum Abschluss, Tom?
Ach ja, ihr kennt uns ja mittlerweile ganz gut und wenn ihr mal Bock habt auf irgendeiner Con oder so, X-Wing, Armada, Legion oder Shatterpoint oder was auch immer mit uns zu spielen, dann sagt Bescheid. Ich habe alles und ich kann es mitbringen.
Dann brauchen wir nur noch einen Tisch auf einer Con, aber ich glaube, das ist das kleinste Problem. Also, genau. Also, und wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, dann lasst uns die auch gerne wissen. Und ansonsten gehen wir, glaube ich, jetzt aus dieser Folge mit einem etwas weinenden Auge raus, weil es ja doch schon etwas, eine Ära geht zu Ende für uns mit X-Wing. Aber wie gesagt, vielleicht passiert ja noch was. Und ansonsten, Tom, vielen Dank, dass wir heute darüber sprechen konnten. Hat mir wieder viel Spaß gemacht, auch so in alten Zeiten zu schwelgen, die wir nie gemeinsam hatten in diesem Bezug. Stimmt, aber es war trotzdem schön. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze wie immer mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.
Immer und fly casual.